Ja, guten Morgen hier im Raum London 1. Heute geht es in den ersten beiden Talks auf jeden Fall um die sogenannte Ausweis-App und wir fangen an mit Jörg Schilling. So, herzlich willkommen Jörg Schilling und er erzählt uns etwas über eine hochskalierbare Ausweis-App.
Ja, ich bin bei Fraunhofer zurzeit in so einem, im Identity-Labor tätig und da hatten wir vor 2 Jahren mal so festgestellt, dass man zwar von diversen Firmen solche Ausweis-Apps bekommen kann, hauptsächlich damals noch nur von OpenLimit. Es gab auch noch die Firma Ageto in Leipzig. OpenLimit ist in Berlin, falls es nicht bekannt ist. Das sind die, die diese offizielle Ausweis-App, die das Innenministerium verteilt, produziert haben. Die ist in C++ geschrieben. Die Firma Ageto, das ist eine kleine Firma in Leipzig, Jena, Entschuldigung, die eine Implementierung in Java hatte. Und es ging da zu dem Zeitpunkt immer darum, auch ein bisschen Know-how anzusammeln. Und da wurde ein Eigenprojekt bei Focus gegründet, um EID-bezogenes Wissen anzusammeln. In dem Umfeld haben wir inzwischen 2 in C implementierte Applikationen fertig gemacht. Das eine ist ein Testprogramm, das sogenannte Showroom-Ausweise liest, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und das andere kann als Ersatz für die Ausweis-App des Bundes verwendet werden. Das heißt, damit kann man eigentlich alle Ausweise gegen einen sogenannten EID-Server benutzen. Warum C? Ja, die anderen Leute haben C++ und Java gemacht und beide haben gewisse Portabilitätsprobleme, die C nicht hat. Und wenn man mal sehen will, dass man tatsächlich das Zeugs überall benutzen kann, ist es eigentlich eine gute Idee, mal zu versuchen, ob man das nicht auch in C schafft. Eigentlich war jetzt heute hier geplant, dass wir das Open-Source-Projekt vorstellen. Allerdings ist es so, dass wir zurzeit noch nicht ein Okay dafür haben, den Quellcode als Open Source freizugeben. Wir haben allerdings letzte Woche auch aus unserem Institut einen in Java geschriebenen Ausweis freigegeben, die allerdings ein bisschen weniger kann als diese jetzt hier in C geschriebene. Darum dachte ich mir mal, wenn ich halt nicht so viel über Open Source zu absagen kann, machen wir es ein bisschen anders. Die meisten Leute nach meinem Erfahrungen haben im Augenblick noch relativ wenig gehört darüber, wie der Ausweis überhaupt benutzt wird. Sage ich erstmal ein bisschen was dazu, was es für Ausweise gibt. Also es gibt im Prinzip 3 Typen von Ausweisen. Das eine ist ein Originalausweis, der sieht in etwa so aus wie der obere. Dann gibt es einen sogenannten Referenzausweis, der ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut, verwendet aber andere Zertifikate, sodass man den eher im Testumfeld benutzen kann. Diese Zertifikate, die man für den Referenzausweis bekommt, sind aber auch nicht frei zugänglich, sodass also auch diese Referenzausweise nur verwendet werden können gegen im Netz befindliche EID-Server von Leuten, die eine Betreiberlizenz dafür haben. Und das dritte, was es gibt, sind die sogenannten Showroom-Ausweise. Da unten habe ich mal einen von unseren abfotografiert. Das ist der Ausweis von Simon Bolivar. Falls da jemand sich fragt, was das ist. Und für diese Showroom-Ausweise gibt die Bundesdruckerei Zertifikate an Entwickler aus, mit denen man die Ausweise auch wirklich direkt auslesen kann. Denn was wahrscheinlich die wenigsten Leute wissen, dieser Ausweis vertraut seinem Eigentümer nicht. Man kann die Informationen aus dem Ausweis nur herausbekommen, wenn man über ein Zertifikat verfügt, in dem in einer Bitmaske, die signiert ist mit einem Zertifikat des Innenministeriums, dem Ausweis gegenüber gesagt wird, ja, diese Felder aus dem Ausweis darfst du auslesen. Ja, wie funktioniert der Ausweis? Da ist eine Rahmenantenne drin. Das heißt also, zwischen diesen Plastikschichten, die zusammen laminiert sind, ist so eine kleine gedruckte Spule. In einer Ecke befindet sich ein Chip. Und die Energieübertragung erfolgt dadurch, dass man vom Sender her die Sendeenergie modelliert und für die Antwort vom Chip zurück wird die Last, die der Ausweischip gegen den Sender ausübt, modelliert und damit kann er auch das Feld verändern. Solange man keine Verschlüsselung zu diesem Ausweis etabliert hat, liefert der Ausweis nur eine Zufallszahl. Die normalen RFID-Karten, die ihr vielleicht mal irgendwo gesehen habt, die kann man mit RFID-Tag-Readern auslesen und bekommt dann typischerweise eine Seriennummer, die dieser Karte eindeutig zuordnenbar ist. Das heißt also, wenn jemand so eine normale RFID-Karte mit sich rumschleppt und irgendjemand Bösartiges vielleicht große Rahmenantennen verteilt, dann könnte er tatsächlich sehen, aha, diese Nummer, die kommt mir doch bekannt vor, der ist doch neulich an einer anderen Stelle vorbeigekommen, und dann könnte man sehen, aha, ich weiß jetzt, wo der langgelaufen ist. Dieser deutsche Ausweis liefert aber als ID, den man braucht, um es überhaupt adressieren zu können, nur eine Zufallszahl, und diese Zufallszahl wird durch einen Hardware-Zufallsgenerator beim Einschalten des Ausweises jeweils neu generiert. Das heißt also, dieser Ausweis, den braucht man nicht in eine Alufolie einzuwickeln. Der ist von außen auch nicht tracebar. Was man dann noch dazu sagen sollte, normale RFID-Tags kann man durchaus mit einer sehr großen Rahmenantenne, denkbare Szenario zum Beispiel, ich stehe vor so einem Schaufenster vom KDW und irgendjemand hat halt außen rundherum eine große Spule gewickelt, könnte man ihn theoretisch wirklich mit Strom versorgen. Mit dem deutschen Ausweis wird das in dem Moment, wo er benutzbar wird, scheitern, weil der Krypto-Koprozessor, der sich da drin befindet und für die elliptische Kryptographie verwendet wird, der verbraucht so viel Strom, dass schon wenn man den Ausweis von einem normalen Kartenleser weiter als 5 mm entfernt, kriegt er nicht mehr genug Energie. So, wie funktioniert dieser Personalausweis? Um mit ihm reden zu können, muss man zunächst eine Verschlüsselung initiieren. Dazu hat die Bundesdruckerei ein neues Krypto-Protokoll entwickelt, das heißt PACE, Password Authenticated Connection Establishment. Das Besondere daran ist, dass das Passwort nie übertragen wird. Und daher ist die Sicherheit der Verschlüsselung unabhängig davon, wie gut die PIN ist als Passwort. Was da passiert ist, dass man lediglich versucht herauszubekommen, kennt derjenige, der da draußen ist, die PIN, ohne sie in irgendeiner Form zu übertragen. Die Zugriffe werden, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, mit Hilfe von Zertifikaten gesichert, die ein sogenanntes CHAT, das ist ein Certificate Holder Authentication Template, signieren. Und da drin ist eine Bitmaske, die einem angibt, was man mit diesem signierten Teil, dem Ausweis präsentiert, alles als Berechtigung garantiert bekommt von dem Ausweis. Außerdem sind diese Zertifikate, die für den richtigen Ausweis verwendet werden, also für die echten Personalausweise, nicht für die Testausweise, die werden mit einer Haltbarkeit von 36 Stunden nur ausgegeben. Das heißt also, wenn jemand tatsächlich in irgendeiner Form an so ein Zertifikat rankommen kann, dann ist es nach kurzer Zeit wertlos. Zur Sicherung des Ausweises gibt es elliptische Kryptographie mit bis zu 256 Bit. Das ist also heute beim Stand der Technik eine ziemlich sichere Sache. So, wie funktioniert die Kommunikation mit dem Ausweis grob? Als erstes muss die Ausweisapplikation merken, da ist ein Ausweis aufgelegt worden, dann liest sie eine ganz bestimmte Datei in dem Ausweis, im Filesystem des Ausweises, und da stehen Kryptoparameter drin. Also zum Beispiel, ich arbeite mit elliptischer Kryptographie mit 256 Bit. Der nächste Schritt ist, mit Hilfe von PACE dem Ausweis zu beweisen, dass man die PIN kennt. Der nächste Schritt ist, dass man dass ein Zertifikat, also dieses Zertifikat, was diese Bitmaske zur Freischaltung der Berechtigungen enthält, dem Ausweis überträgt, zusammen mit einer Zertifikatskette, weil der Ausweis hat ja keinen Internetzugang. Also, und in dem Ausweis befindet sich das Root-Zertifikat des Innenministeriums. Das heißt, also man muss also ausgehend von dem Root-Zertifikat die gesamte Zertifikatskette dem Ausweis reinschieben und den kann der die prüfen. Damit kann der Ausweis feststellen, ob das, die Software, die versucht gerade mit dem Ausweis Verbindung aufzunehmen, die Berechtigung hat, mit dem Ausweis etwas zu tun. Wenn das passiert ist, dann erfolgt als nächstes die sogenannte Chip-Authentifizierung und da wird durch den Chip gegen die Nutzungssoftware bewiesen, dass der Chip echt ist. Das heißt, es könnte ja man kann sich ja vorstellen, dass irgendjemand es schafft, eine Kopie eines Ausweises herzustellen und die leicht modifiziert. Und damit das nicht geht, befindet sich in dem Ausweis ein Schlüsselpaar, das für jeden Ausweis bei der Initialisierung neu generiert wird und nie den Ausweis verlässt. Das war auch nie draußen, weil es wird durch einen Initialisierungsprozess wird dem Ausweis gesagt, initialisiere dich, generiere dir so ein Schlüsselpaar. Und dabei generiert er sich einen geheimen Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel, den man auslesen kann und dieser öffentliche Schlüssel wird danach mit einem Zertifikat des Innenministeriums signiert und geht in den Ausweis wieder zurück und damit kann der Ausweis beweisen, dass dieses Schlüsselpaar tatsächlich ein Schlüsselpaar ist, was unter den Rechten des Innenministeriums ausgegeben worden ist. Was da passiert ist, was ähnliches wie bei der Patch-Setup, das wird mit Hilfe eines modifizierten Diffie-Hellman-Algorithmus eine Verschlüsselung aufgesetzt und falls der Typ, und das kann also scheitern, entweder wenn halt der öffentliche Schlüssel, den der Ausweis nach außen präsentiert, nicht erkenntlich korrekt mit einem Zertifikat des Innenministeriums signiert wurde oder aber wenn der Ausweis den dazu passenden Geheimschlüssel nicht kennt, weil wenn er den nämlich nicht kennt, dann wird die bei diesem Schritt ausgehandelte Verschlüsselungskey dem Ausweis nicht bekannt sein. Also der Ausweis kann den in der Aushandlungsprozedur ausgehandelten Verschlüsselungskey für die spätere Verschlüsselung nur dann korrekt identifizieren, wenn er den zu dem öffentlich signierten Schlüssel passenden Geheimschlüssel hat. Und diesen Geheimschlüssel, den kann man aus dem Ausweis nicht auslesen. Da ist der Ausweis dagegen gesichert. Wenn man durch diese Schritte durch ist, dann kann man mit den daraus abgeleiteten starken Schlüssel mit einer nicht symmetrischen Verschlüsselungsmethode die Daten aus dem Ausweis auslesen. So, und hier versteht man vielleicht auch, warum der Ausweis seinem Anwender nicht traut, weil der Anwender hat typischerweise nicht so ein Zertifikat. Das bekommt er einfach nicht, wenn er seinen Ausweis ausgestellt bekommt. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich habe das Ganze hier nämlich auch noch mal ein bisschen versucht, in kleineren Schritten aufzuschlüsseln. Also das erste hatte ich ja schon gesagt, es gibt ein sogenanntes EFK-Access-File, da sind die Verschlüsselungsparameter drin. Der nächste Schritt, wenn man sich über dem Ausweis identifizieren will und sagen, ich kenne den PIN, ist, dass man dem Ausweis nochmal die Patch-Parameter übergibt. Und der nächste Schritt ist dann Starten des sogenannten General-Out-1-Kommandos. Wenn man das an den Ausweis geschickt hat, dann ermittelt der Ausweis eine Zufallszahl mit seinem Hardware-Zufallsgenerator und verschlüsselt diese Zufallszahl mit Hilfe der ihm innen drin in Klarschrift gespeicherten PIN, die aber auch nicht auslesbar ist. was er dann zurückschickt, diese verschlüsselte Zufallszahl, nennt sich Encrypted Nonce. Und da es eine Zufallszahl ist, kann man, ist halt die Qualität unabhängig davon, wie gut die PIN ist, weil eine mit einer, auch mit einer schlechten PIN verschlüsselte unbekannte Zufallszahl ohne Zusammenhang ist aussagelos. Dann muss die Software außerhalb des Ausweises mithilfe der PIN, die der Benutzer eingegeben hat, diese verschlüsselte Zufallszahl, die Encrypted Nonce benannt wird, entschlüsseln. Und wenn der Benutzer die richtige PIN eingegeben hat, dann hat die Software außerhalb des Ausweises danach die Zufallszahl, die der Ausweis als erstes berechnet hat. Der nächste Schritt ist, dass man mithilfe des sogenannten Generalout-2-Kommandos diese Zufallszahl zurückschickt. Und ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab. Da wird jetzt als nächster Schritt wird über eine normale Diffie-Hellman-Prozedur dann eine Verschlüsselung aufgesetzt. Das heißt, alles, was danach kommt, ist schon erstmal ein bisschen verschlüsselt. Das nächste ist die Durchführung der Terminal-Authentifizierung. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Der Ausweis hat die sogenannte CVCA gespeichert, das ist also die Country Verifier Certification Authority, das ist also das Root-Zertifikat des Innenministeriums, und die Software schickt typischerweise zwei Zertifikate hin. Das eine Zertifikat ist ein Zertifikat, was der Firma oder dem Menschen zugeordnet ist, der diese Leseberechtigung bekommen hat, und das zweite Zertifikat ist das sogenannte Terminal-Zertifikat. Das ist für diese spezielle Anwendung ausgestellt worden, denn in diesem Terminal-Zertifikat ist dieses signierte Chat drin, was die Bitmaske darstellt, die die Freigabeberechtigung, welche Felder ich aus dem Ausweis auslesen kann. Danach schickt der Ausweis eine Zufallszahl mit einem geheimen Schlüssel, das Terminal-Zertifikat signiert ist, und damit, das heißt also, die Ausweisapplikation muss sich gegenüber dem Ausweis letztendlich dadurch identifizieren, dass sie nachweist, dass sie den geheimen Schlüssel kennt, der zu diesem Terminal-Zertifikat gehört. Das heißt also, wenn man das Terminal-Zertifikat irgendwo abgreift, dann kann man immer noch nichts anfangen damit, und dieser geheime Schlüssel, der wird mit der Verschlüsselung, die in dem ersten Diffie-Hellman Schlüsselaushandlungssystem bei der Eingabe der PIN ausgehandelt ist, verschlüsselt. Das heißt also, den kann man auch nicht so ohne weiteres mitschnüffeln. Und das nächste ist die Chip-Authentifizierung. Ich glaube, da springe ich mal so ein bisschen drüber weg, das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Es geht im Wesentlichen darum, dass der Ausweis damit halt beweisen kann, dass er das zu einem signierten öffentlichen Schlüssel passenden Geheimschlüssel hat. Und in dem Moment, wo man da durch ist, hat man eine sehr starke Verschlüsselung zum Ausweis etabliert. Und die restliche Kommunikation ist absolut nicht mehr abhörbar. Das erste Testprogramm, was wir hier bei uns geschrieben haben, das macht also Folgendes: Es ist in der Lage, Parche mit Basislesern. Basislesern sind sowas, was hier mal vor anderthalb Jahren bei der Computerbild verteilt worden ist. Ein Basisleser ist das, was vor anderthalb Jahren mal bei einer Computerbild dabei war. Das ist so ein Kartenleser, der keine Tastatur hat und wo man die PIN-Eingabe in der Software irgendwie machen muss. Dieses Testprogramm, das einfache Testprogramm, kann also auch die Terminal- und Chip-Authentifizierung durchführen mit Hilfe der lokalen Zertifikate, die man von der Bundesdruckerei als Entwickler bekommt, um diese sogenannten Showroom-Ausweise zu verwenden. Und es kann PIN-Management, das heißt also, es kann die PIN ändern, es kann, wenn man zweimal die PIN falsch eingegeben hat, mit Hilfe der auf dem Ausweis aufgedruckten sogenannten CAN. Wenn man hier mal so einen Ausweis hat, dann befindet sich hier in dem Bereich vom Ausweis eine Nummer aufgedruckt. Das ist die sogenannte CAN, das ist die Card Access Nummer. Damit kann man, wenn man zweimal die PIN falsch eingegeben hat, den Ausweis wieder in den Originalzustand zurücksetzen, dass man weiterarbeiten kann. Es kann die wichtigsten Datenfelder des Ausweises auslesen, dazu gehören zurzeit noch nicht, also zurzeit alles, bis auf das JPEG-Bild mit dem Kopf drauf, das JPEG-Bild mit der Unterschrift und was es also auch noch nicht auslesen kann, sind die Fingerabdrücke, falls sie drauf sind. Was es kann, ist das Berechnen einer sogenannten Restricted ID. Das ist im Prinzip eine sehr interessante Sache im Ausweis. Und zwar kann der Ausweis mit seinem geheimen Schlüssel das Terminal-Zertifikat des für diesen speziellen Dienst, den man gerade verwendet, um den Ausweis auszulesen, verschlüsseln und das Ergebnis dann über das Ergebnis dann eine kryptografische Summe bilden. Damit kriegt man ein Pseudonym, was eindeutig reproduzierbar ist als Zusammenhang zwischen diesem Ausweis und dem Dienstanbieter. Ohne dass jemand jemals herausbekommt, wer eigentlich der Ausweisinhaber ist. Nachteil an dem Konzept von dieser Restricted ID ist, da das Ganze mit dem geheimen Schlüssel, der im Ausweis drin ist, funktioniert. Und wenn ich den Ausweis verliere oder er abläuft und ich einen neuen brauche, dann hat dieser Ausweis eine andere Restricted ID. Es ist sogar so, wir haben also Ausweise von Erika Mustermann, die sehen außen aufgedruckt exakt identisch aus und die haben natürlich, weil sie diese geheimen Schlüssel im Rahmen der Initialisierungsprozedur selbst erzeugt haben, alle unterschiedlich. Das heißt also, wenn ich 5 gleich aussehende Erika Mustermann Ausweise nehme, kriege ich trotzdem 5 unterschiedliche Restricted IDs. Und das aktuelle Problem, was es bei dieser relativ schicken Sache, mit der man halt pseudonyme Identitäten handhaben könnte, ist, dass man halt, dass es zurzeit noch keine wirklich auch mit verfügbarer Software etablierte Möglichkeit hat, um sowas von einem Ausweis auf den nächsten übergehen zu lassen, ohne dass man halt auch dabei seine wahre Identität mal preisgeben muss. So, die nächste Sache, die es noch gibt, ist, was die wirkliche Ausweis abmacht. Dazu muss man sehen, dass es also wirklich da anders vorgeht als jetzt bei dieser Testsoftware, die ich gerade beschrieben habe. Wir haben 4 beteiligte Systeme, also Computersysteme. Das ist einmal der Ausweis, da ist ja auch ein Computer drin, das ist der PC des Nutzers. Das ist der Dienstanbieter, das ist zum Beispiel Beate Use, die rauskriegen will, ob man über 18 ist. Und das ist der EID-Server, das ist zum Beispiel ein Stück Software, was als Dienst von der Bundesdruckerei bereitgestellt wird. Benötigte Dinge sind also der Personalausweis, dann um sich halt mit dem Ausweis verbinden zu können, entweder die PIN, die man geheim im PIN-Brief bekommen hat, oder wenn man die CAN oder die PUC, das ist diese Freischalt-PIN. Und was man halt auch machen kann, hier hinten ist ein Feld aufgedruckt mit maschinenlesbaren Informationen. Daraus kann man also auch eine PIN berechnen, das ist die genannte MRZ. Und wenn man ein bestimmtes hoheitliches Zertifikat besitzt, kann man übrigens damit auch den Ausweis ohne die Kenntnis der PIN benutzen. Sowas kann also zum Beispiel das Bürgeramt machen, die haben dazu so einen Ausweisleser, da werfen die den Ausweis einfach rein, da ist auf der Rückseite eine Fernsehkamera drin, die scannt diesen maschinenlesbaren Code, während der Ausweis da reinfällt, berechnet daraus die MRZ und benutzt dann den Ausweis, ohne dass irgendjemand was tippen muss. Aber dazu braucht man halt, wie gesagt, so ein Zertifikat, was also nur hoheitliche Dienste bekommen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Der Nutzer besucht die Webseite des Dienstanbieters. Der Dienstanbieter informiert den EID-Server, der zum Beispiel bei der Bundesdruckerei steht, und bekommt eine Session-ID zurück. Das ist eine relativ lange Zufallszahl, die dann an den Ausweis weitergegeben wird. Mit Hilfe von dieser Session-ID meldet sich die Ausweis ab dann auch beim die also auf dem privaten PC zu Hause läuft, auch bei dem EID-Server an und holt sich das Chat mit den Berechtigungen und die Zertifikate. Danach führt die Ausweis ab die Page-Authentisierung durch, das heißt, sie sorgt dafür, dass sie dem Ausweis gegenüber klar macht, ich kenne die PIN. Mithilfe der vom EID-Server übermittelten Terminal- und Zertifikate wird halt die Terminal- und Chip-Authentifizierung durchgeführt. Und die Ergebnisse daraus werden zum EID-Server zurückgeschickt und daraus kann der EID-Server dann den starken Schlüssel für die eigentliche Session berechnen. Und danach steuert der EID-Server die Ausweisabfern. Das heißt, er verschickt nur noch verschlüsselte Kommandos an die Ausweisab, die Ausweisab weiterreicht. Das heißt also, die Ausweisab selbst weiß dann gar nicht mehr, was der EID-Server wirklich mit dem Ausweis macht. Die Ausweisab sendet die verschlüsselten Ergebnisse zurück an den EID-Server. Der EID-Server kann mit seinem Krypto-Key, den er kennt, das Ganze entschlüsseln und schickt die entschlüsselten Ergebnisse an den Dienstanbieter. So läuft so eine Authentifizierung ab. Ich glaube, jetzt haben wir aber ein bisschen wenig Zeit. Es ist um halb, sollte Schluss sein, ne? Wie lange ist Zeit? Ach so, dann kann ich auch ein bisschen mehr Zeit mir nehmen. Gut. Der aktuelle Funktionsumfang unseres EID-Klienten, also das ist eigentlich ein Stück C-Software, was zum Testen als Kommandozeilenprogramm läuft. Da kann man also über die Kommandozeile den Kartenleser auswählen. Dann kann dieser EID-Client, also das ist praktisch der Ersatz für die Ausweis-App, so eine Page, verschlüsselte Verbindung aufsetzen, entweder zu diesen einfachen Basiskartenlesern oder sie jetzt auch schon zurzeit kann. Es gibt von Rainer SCT solche schicken Bluetooth-Kartenleser, die man zum Beispiel zusammen mit einem Handy verwenden kann. Da ist tatsächlich also auch in diesem Kartenleser die Page-Funktion eingebaut. Das heißt, man kann hier die PIN-Eingabe machen. Dann kommt etwas, was ich gerade jetzt noch nicht so erklärt habe, die Kommunikation zwischen dem zwischen dem Diensteanbieter, dessen Webseite man besucht hat, weil man zum Beispiel Beate Use, wo man sich also irgendwas angucken will, oder eine Videothek, wo man sich einen Film angucken will, der über 18 ist, da muss ja jetzt irgendwie, müssen die Parameter von dem Dienstanbieter in die Ausweis-App reingehen. Und als die Ausweis-App neu eingeführt worden ist vor 2 Jahren, da lief das so, dass dazu das ging nur mit Firefox, dazu wurde von der Firma OpenLimit ein Firefox-Plugin zur Verfügung gestellt und dieser Plugin hat dann aus der zurückgeschickten Webseite bestimmte Informationen extrahiert, hat eine gewisse Kommunikation schon mit dem EID-Server gemacht und hat dann die wichtigen Parameter an die Ausweis-App geschickt und die Ausweis-App gestartet. Nun hat sich aber herausgestellt, dass das eine sehr unpraktische Sache ist, weil Firefox ständig die Plugin-Schnittstelle ändert. Dadurch ist es ja passiert, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht mal so eine Ausweis-App des Bundes tatsächlich irgendwo gesehen hat, OpenLimit liefert da tatsächlich eine alte Firefox-Version mit, damit die mit ihrem Plugin funktioniert. Nicht gerade eine wirklich geschickte Lösung. Darum ist vor einem Jahr ein neues Protokoll beschlossen worden, das sogenannte Token-Protokoll, wo in der Webseite, die zurückkommt vom Dienstanbieter, nichts weiter drin steht als ein Aufruf von Localhost auf Port 24767 und dahinter ist eine ganz normale CGI-URL und mit dieser URL wird die Ausweis-App aufgerufen und macht dann alles selbst. Und dieses Token-Protokoll kann unsere Ausweis-App. Wir haben auch eine sogenannte Firefox-Extension, das heißt, es ist ein kleines JavaScript, sagen wir jetzt doch Plugin, mit dem alle aktuellen Firefox-Versionen dieses Plugin von OpenLimit so nachbilden können. Denn alle aktuellen EID-Server arbeiten zurzeit noch mit diesem Plugin-Protokoll. Ende des Jahres müssen sie aber alle das Token-Protokoll unterstützen. Vielleicht mal eine wichtige Sache, diese Leute, die dieses, da kommt ja jetzt nach hier, so ein Vortrag, wenn ich es richtig verstanden habe, von diesem OpenECard-Projekt, und die haben so ein Plugin nicht. Das heißt, die können im Augenblick nur gegenüber Testservern arbeiten und vielleicht nächstes Jahr, wenn halt die ganzen offiziellen EID-Server für den echten Ausweis auch auf diese Token-Methode umgestellt worden sind, dann können sie mit ihrer Software auch die EID-Funktion bereitstellen, weil das OpenECard-Projekt hat dieses Plugin nicht. Ja, die Kommunikation zwischen der Ausweis-App und dem EID-Server läuft SSL-geschützt. Das kann unsere Software auch. Das ist alles ein bisschen tricky dabei, weil das läuft auf eine Art und Weise, die normale OpenSSL-Bibliothek nicht unterstützt. Die verwenden sogenannte Pre-Shared Keys. Damit will man verhindern, dass beliebige Software eine Verbindung zu dem EID-Server aufbauen kann und sagen kann, ich bin jetzt Bestandteil dieser aktuellen Session. Weil eine Software, die also außerhalb steht, die wird diesen sogenannten Pre-Shared Key, der im Rahmen des Protokolls vorher vom EID-Server an den Dienstanbieter übermittelt worden ist, nicht kennen. Wir haben so einen Kommandodispatcher drin, der für die Softwarekommunikation zwischen der Ausweis-App und dem EID-Server benötigt wird, denn der EID-Server schickt XML-kodierte Informationen an die Ausweis-App und sagt ihr damit, was als nächstes passieren soll. Ja, wir unterstützen halt diese sogenannte RSA Pre-Shared Key Setup für eine SSL-Verbindung nach RFC 4279. Dazu haben wir die OpenSSL-Bibliothek gepatcht und wir unterstützen auch strikt Transport Security. Da wird also erzwungen, dass HTML-Verbindungen oder HTTP-Verbindungen garantiert abgelehnt werden, wenn eine der Seiten keine SSL-Verschlüsselung kann. Was im Augenblick in unserem Ausweis-App noch nicht drin ist, ist also in der Ausweis-App, die also tatsächlich diese Bundesausweis-App ersetzen kann, ist das PIN-Management. Wir können noch keine Standardleser unterstützen. Das hier ist ein Standardleser. Standardleser sind also Kartenleser, die die Parche-Funktion in sich tragen und eine PIN-Eingabe haben, sodass man also aus dem Computer nicht durch Keylogger die PIN mitschneiden könnte. Was wir auch noch nicht können, wir können also noch nicht diese Standardleser, wir können nämlich zurzeit nur diese speziellen Rainer-Leser verwenden. Was also auch noch fehlt, eine universelle GUI. Was wir aber haben ist, das, wer sich dafür interessiert, der kann das nachher mal in der Halle 7.1a an dem Stand von LinuxWorks haben wir so einen kleinen Tisch zu stehen, da kann ich interessierten Leuten gerne vorführen. Was wir haben ist, wir haben das Ganze als Bibliothek für Android kompiliert, eine kleine Java-GUI dazu gebaut und wir haben jetzt also eine Ausweis-App, die also auch in Android läuft und wo man also tatsächlich mit einem Firefox, welches auf Android läuft, sich mit einem echten Ausweis gegen auch echte Server authentifizieren kann. Was weiterhin fehlt, also wir haben keinen eigenen EID-Server. Das wäre also ganz schön, wenn wir das haben. Und wir, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben letzte Woche aus einem anderen Projekt noch eine zweite Implementierung, die also auch eine Ausweis-App darstellt, die in Java implementiert ist, als Open Source freigegeben. So, welche Komponenten haben wir zurzeit? Das ist also eine libDEID, das ist die Kryptobasis ohne OpenSSL allerdings, das ist etwa 95 Kilobyte, ist diese Library groß, damit kann ich halt diese Showroom-Ausweise, also hier die diese Ausweise, oder nehmen wir mal einen, wo mein Gesicht drauf ist, das sind diese mit den vereinfachten Plastik, wo man halt vom der Bundesdruckerei als Entwickler die Zertifikate als Dateien bekommt, mit der lib.de-ID, da sind alle Funktionen drin, um den Ausweis tatsächlich, falls man so ein Zertifikat hat, auch komplett auslesen zu können. Und wir haben die lib.de-ID-Client, das ist diese Library, in der die Kommunikation mit dem externen EID-Server, der für echte Ausweise oder für diese Showroom-Ausweise geht, Referenzausweise geht, arbeiten kann. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Software laufen lassen will als Ausweisabersatz, dann brauche ich beide. Das sind also dann knapp 200 Kilobyte, die ich brauche. Was brauche ich noch? Ich brauche eine OpenSSL-Bibliothek, die unter der BSD, OpenSSL-Lizenz steht. Zusätzlich brauche ich die Erweiterung von der Humboldt-Universität. Da haben ein paar Studenten Parche implementiert und als Zusatz für die OpenSSL-Bibliothek bereitgestellt. Leider haben sie den Fehler gemacht, den Code unter die GPL zu stellen. Und damit ist der Code, solange sie das ihren Fehler nicht einsehen, leider nicht legal benutzbar. Da müssen wir nochmal sehen, was wir da tun können. Wir brauchen die libxpat, das ist ein XML-Parser, die hat MIT-Lizenz, kein Problem. Wir brauchen die libasn1, das liegt daran, weil die ganzen Felder, die halt hier die Daten auf dem Ausweis kodieren, ASN1 kodiert sind, die ist unter der BSD-Lizenz. Wir brauchen für die Kommunikation mit dem normalen Kartenlesern die libpcsclite. Das ist, haben vielleicht sicherlich Leute auch schon bei euch mal gesehen, selbst wenn sie nicht mit der Ausweis abgearbeitet haben. Das Größte dabei ist also diese libxpat, libasn1 und libpcsclite sind sehr, sehr kleine Bibliotheken. Allerdings diese OpenSSL-Bibliothek ist etwa 1,9 Megabyte groß. Das heißt also, unsere 200 Kilobyte zusammen mit der OpenSSL-Bibliothek gibt tatsächlich dann doch eine Applikation, die insgesamt einen Adressraum von 2 Megabyte belegt, aber es ist immer noch sehr viel kleiner als die anderen Ausweisablösungen, die sonst so rumlaufen. Ja, Portabilität, ich habe das Ganze auf Solaris entwickelt, weil ich bei Solaris sicher bin, dass ich keine Closed-Source-Komponenten habe. Die gibt es nämlich einfach nicht. Wenn ich unter Linux entwickeln würde, dann müsste ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil es unter Linux leider gerade in dem Umfeld Closed-Source-Komponenten gibt. Und wenn ich die versehentlich verwendet habe, dann ist das Ergebnis, was ich da produziert habe, eventuell nicht portabel, weil es halt diese Closed-Source-Komponenten voraussetzen würde. Getestet haben wir das Ganze auf Linux, Solaris, auf Android und auf Windows. Kompilation kann also nativ erfolgen oder bei Android halt im Cross-Compiler. Ja, was gibt es sonst noch für Lösungen? Es gibt das OSS-Projekt von der Firma Bremen Online Services, eine Implementierung in Java, die heißt OutEndUp. Es gibt von diesem OpenECard-Projekt diese Bürger-App, die auch in Java ist. Dann gibt es etwas von OpenLimit. Das ist die Firma, die also offiziell für das Innenministerium den Auftrag hatte. Das ist der Bürger-Client, der ist in C++ implementiert, das ist komplett Open Source. Dann gibt es von der Firma Ageto in Jena eine Java-Lösung, die auch komplett Open Source ist. Und dann haben wir von der Bundesdruckerei etwas, was sich EID-Client-Core nennt, was also jetzt letztes Jahr im Herbst rausgegeben worden ist, wo die Bundesdruckerei sagt, es ist Open Source. Es ist aber nicht Open Source, es ist nur, man kann in die Source reingucken, aber das ist keine echte Open Source-Lizenz, unter der sie das freigegeben haben. Ja, dieser Vortrag wird, wenn ich irgendwie im Laufe des Wochenendes auf cdrecordberlioz.de Files mit einem großen F in der Subdirectory auftauchen als PDF. Und wer noch ein bisschen mehr mit ein paar schicken Bildern und Datenflüssen was gucken will, der kann sich dieses Dokument, was da hier als nächstes angeführt ist, nochmal durchlesen. Und ansonsten, der Ausweis ist sicher, solange man sich die Daten nicht ausspähen lässt. Also einfach aufpassen, wenn man tatsächlich einen Ausweis benutzt, entweder solche Kartenleser benutzen, die die PIN-Eingabe am Kartenleser haben, oder sehen, dass man keinen Keylogger hat. Danke. Fragen? Ja?
Sie meinten doch diese Kartengeräte vom Bundes, also bei der Bürgeramt. Was passiert, wenn die geklaut werden?
Nichts, weil die haben ja die Zertifikate auch nicht drin. Die kriegen die ja auch über eine Internetverbindung. Und ich vermute mal, dass die so schlau waren, dass die nur funktionieren, wenn sie sich mit einer VPN, also wenn sie sich innerhalb eines VPN-gesicherten Netzes eine Verbindung schaffen können. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, wenn die Leute, die das Ganze sich ausgedacht haben, dass insgesamt halt an übliche Sicherheitsvorkehrungen gedacht haben, dann müssen wir einfach dafür sorgen, sobald das Zeug aus dem Bürgeramt raus ist, würden diese Leute keine Verbindung mehr zu deren Netzwerkinfrastruktur kriegen, damit fehlen ihnen die Zertifikate. Und nur mit einem entsprechenden Zertifikat ist man überhaupt in der Lage, eine Authentifizierung gegenüber dem Ausweis auf diese simplizierte Methode machen zu können. Also ich habe zumindest auf der CeBIT gesehen, da hat die Bundesdruckerei, die der Hersteller von diesen Maschinen ist, mal einen Absturz gehabt und um das Ding wieder herzukriegen, mussten die Folgendes machen. Sie mussten das Ding mit dem Netz, mit Internet verbinden, sie mussten eine spezielle Chipkarte reinstecken, dann musste der Mensch eine zu dieser Chipkarte passende PIN eingeben und erst damit wurde die Verbindung zu dem Internetservice, wo er die Zertifikate herbekommen hat, freigeschaltet. Und ich gehe mal davon aus, dass das nicht beides nebeneinander liegt, sondern dass die Chipkarte wahrscheinlich bei dem entsprechenden Beamten sicher verwahrt ist. Das heißt also, wer das Gerät alleine hat, das funktioniert so lange, wie es in Betrieb ist. Sobald es vom Netz getrennt wird, müsste man es über diese Kartenauthentifizierung wieder hochfahren und die kann man normalerweise nicht machen, weil es nicht gleichzeitig klaubar ist.
Also braucht man Internet für alle Fälle. Danke sehr.
Okay. Morgen. Was mich gerade noch interessieren würde, wie erzeugt nachher der Kryptoprozessor auf der Karte seinen Seed?
Was?
Für die Zufallszahl, die nachher die Karte erzeugen soll.
Da ist ein Hardware-Zufallsgenerator drauf.
Bitte?
Entschuldigung? Da ist ein Hardware-Zufallsgenerator drauf. Das ist kein Software-Zufallsgenerator. Was ihr wahrscheinlich kennt, sind Pseudo-Zufallszahlengeneratoren. Das sind ein bisschen Software, was anhand von irgendeiner gespeicherten Zahl ein paar Rechnungen macht mit ein paar Primzahlen. Typischerweise eine Multiplikation und eine Division mit Primzahlen und kriegt dann aus der letzten ausgegebenen Zufallszahl eine neue. Das ist kein richtiger Zufallsgenerator, das ist ein sogenannter Pseudo-Zufallszahlengenerator. So funktioniert ein Hardware-Zufallszahlengenerator nicht. Ein Hardware-Zufallszahlengenerator funktioniert normalerweise zum Beispiel so, dass man einen rauschenden Transistor hat, hinter diesem Transistor einen Analog-Digital-Wandler tut und zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Sample macht und den Rauschwert, der da gerade anliegt, als Digitalzahl präsentiert. Da gibt es keine Geschichte. Nicht? Also wenn ich so einen Pseudo-Zufallszahlengenerator habe und weiß, was der als letztes für eine Zufallszahl ausgegeben hat, dann weiß ich, was er als nächstes für eine ausgeben wird. Bei einem Hardware-Zufallszahlengenerator passiert das so nicht.
Okay, vielen Dank.
Dann hoffen wir mal, dass niemand irgendwann diesen Zufallszahlengenerator auf dem Chip findet und ihn runterkühlt oder mit einer Elektrode auf Null setzt. Was mir aufgefallen ist, ich höre ja immer Closed Source, die eigentliche Firma, die das abliefert.
Wenn du möchtest, dass du verstanden wirst, bitte sprich langsam, dieser Raum hallt und du musst so langsam sprechen, dass während deines Wortes immer der betreffende Hall verklingt, sonst kann man dich nicht verstehen.
Gut. Was mir aufgefallen ist, ist, dass von Seiten des Staates, der uns für diesen Ausweis relativ viel Geld abknöpft, eigentlich so viel bisher gar nicht gekommen ist. Ich kann ihn fast nirgendwo einsetzen. Ich kann diesen Ausweis, zum Beispiel das offizielle Produkt von OpenLimit nicht
BSI-zertifiziert benutzen, weil das BSI die Zertifizierung meines Wissens immer noch verweigert. Und das Ganze ist eine riesige Closed-Source-Akademie, Ökonomie. Danke, dass ihr anfangt, das mal aufzuräumen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein extrem schlechtes Beispiel dafür, wie eine Regierung so ein Projekt führen sollte.
Also vielleicht sollte man da Folgendes mal zu sagen. Also der Vertrag zwischen dem Innenministerium und Open Limit enthält das Recht des Innenministeriums, den Open Limit Source Code Open Source zu machen. Leider haben sie nicht ganz aufgepasst bei der Aufsetzung des Vertrages. Da steht nämlich drin, dass alle Software, die Open Limit schon vorher hatte, sie nicht Open Source machen müssen. Und Open Limit hatte schon ein bisschen Code. Das heißt also, wenn das Innenministerium jetzt tatsächlich auf die Idee käme, den Code Open Source zu machen, dann würden Teile fehlen. Das heißt, sie würden nicht das Komplette zusammenkriegen. Abgesehen davon, hast du ja auch schon gesagt, das ist riesig groß. Das, was Open Limit macht, das ist ja über 100 Megabyte groß. Es ist aber so, dass zurzeit der Bund ein Projekt bezahlt, wo dieses Open eCard-Projekt auch mitmacht, und da wird auch eine Open Source-Implementierung bei rauskommen im Laufe der nächsten anderthalb Jahre, allerdings Java. Das heißt, wenn man das an Stellen einsetzen will, wo man keine Java Virtual Machine hat, dann hat man Pech. Aber das ist auch mit ein Grund, warum ich hier gesagt habe, man sollte mal eine C-Implementierung machen, und die ist ja auch erstaunlich klein geworden. Das Problem ist, wir müssen nochmal sehen, ob wir die auch Open Source machen. Das ist leider nicht meine Entscheidung, das ist die Entscheidung der Institutsleitung unseres Fraunhofer-Instituts, ob das Open Source wird oder nicht. Und das wird entschieden, je nachdem, was man für Projekte kriegt, weil das Problem ist, die Fraunhofer-Gesellschaft kriegt nur etwa 30% des Geldes, was sie benötigt, um zu überleben, vom Bund, und das Rest muss über Drittmittelforschungsprojekte eingeworben werden, und da muss man natürlich auch sehen, wie man die Institute am Leben hält, und das heißt, man kann nicht alles Open Source machen. Ich hoffe aber weiterhin, dass auch meine Applikation in absehbarer Zeit Open Source wird und dass es dann also auch eine C-Implementierung geben wird, die Open Source ist.
Okay, Zeit für viele Fragen haben wir nicht mehr, weil die Zeit ist rum. Es geht ja auch gleich weiter mit einem Ausweis-App. Also der Jörg Schilling steht draußen, das ist Kronenbüro, oder? Einfach halt an den Stand von Linux Works gehen. Wir sollten uns trotzdem noch bei Jörg Schilling bedanken mit einem kleinen Applaus.